Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Verfassungsrechtler Christoph Möllers, Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und wir sprechen über die großen Streitthemen dieses Tages, zum Beispiel über das Demoverbot für die Corona-Querdenker. Sie sehen meine Anführungszeichen. Und generell die Frage, die ja immer wieder mitschwingt, kommen die kritischen Corona-Stimmen eigentlich genug zu Wort? Christoph Möllers, diese Frage haben wir erst vor wenigen Stunden hier im Programm der Schriftstellerin Nora Bosson gestellt. Und siehe da, da fiel ihr Name.
Ich erinnere mich, dass Christoph Möllers mal ein Interview dazu gegeben hat, den ich für erstens sehr klug halte und zweitens, der auch bereits im März oder Anfang April Fragen gestellt hat, klug juristisch formulierte Fragen. Das kann er natürlich besser als Jurist als ich in dem Bereich. Und solche Stimmen würde ich mir tatsächlich mehr wünschen, vor allem in dieser Ausgewogenheit.
Tja, wir können den Wunsch erfüllen. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Ja, es ist ja gerade ein bisschen was los in Sachen Corona. Über die Demo, die es nicht geben soll, darüber werden wir sprechen, aber auch, und das gleich zuerst, über den neuen Versuch von Angela Merkel und den Länderchefinnen und Chefs, endlich mal wieder sowas wie eine gemeinsame Linie zu finden. Schönen guten Tag an alle, die dabei sind. 30 Minuten Podcast, herzlich willkommen. Es ist schon ein bisschen länger her, dass diese Runde zusammengekommen ist. Zuletzt im Juni war das. Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder. Seit 11 Uhr, seit einer guten Stunde, sind die 17 jetzt erstmals wieder per Video zusammengeschaltet, um zu besprechen, welche neuen gemeinsamen Maßnahmen es braucht im Kampf gegen Corona. In den Nachrichten haben wir schon so von ersten Ideen gehört. Keine Großveranstaltung, Obergrenze bei Familienfeiern. Aber vielleicht nochmal zu diesem Zeitplan. Ist das vielleicht schon das erste Problem, dass so lange Funkstille war zwischen Bund und Ländern? Die Frage geht an meinen heutigen Gast, den Rechtswissenschaftler Christoph Möllers. Ich habe nämlich den Eindruck, die deutsche Politik hat sich da so nach dem ersten guten Auftakt, dem Krisenmanagement, das ja auch international gelobt wurde, so ein bisschen verloren, also in gewisser Weise den Faden verloren.
Ja, es gab vielleicht so eine gewisse Kontinuität der Problembearbeitung, die für alle ganz beruhigend war. Denn ich glaube, generell ist diese Bund-Länder-Koordination schon ziemlich gut, weil sie differenziert ist und sensibel. Und man sieht, dass da verschiedene Ecken und Enden gezogen wird, um zu einem Ergebnis zu kommen. Auch nicht dezentral und zentral irgendwie zusammenarbeiten. Aber es stimmt, es fehlte dann irgendwann, es gab so eine Lücke. Es gab vielleicht einfach eine zu lange Sommerpause. Und es ist schon richtig, dass es jetzt wieder losgeht, weil das schon das ist, worauf erstmal alle achten. Mhm. Man kann nämlich Regeln einhalten, aber man muss erstmal auch einen politischen Prozess dahinter beobachten können, indem das irgendwie begründet wird und indem man die Interessen auch überhaupt nochmal nachvollziehen kann, die da verhandelt werden.
Aber gerade weil Sie sagen Sommerpause, ich fand das gerade so eklatant bei den Sommerferien. Mhm. Also die Frage ist ja immer, wie planbar ist Politik? Ne? Im März, April konnte man sagen, wow, da war auf einmal die Politik vor eine Situation gestellt und in eine Situation gestoßen, die so nicht vorhersehbar war. Jetzt hatten wir schon diese Erfahrungswerte. Wir wussten, ist es so weit gelockert, dass die Menschen in den Urlaub fahren können und das auch tun werden und dass sie zurückkommen. Und das hat mich wirklich gewundert mit Blick auf Planbarkeit von Politik, dass dann alle so erstaunt wirkten. Ups, jetzt kommen sie ja wirklich zurück, was machen wir denn jetzt? Mhm. Und man sieht das ja jetzt auch schon an den Strategien. Jetzt auch in dieser Runde wird ja wahrscheinlich die Teststrategie, die erst 2-3 Wochen alt ist, schon wieder komplett auf den Kopf gestellt.
Ja, aber es ist doch vielleicht auch gar nicht schlecht. Ich meine, man muss halt Trial and Error machen. Und ich glaube, auch die Virologen geben uns jetzt keine großen Antworten darauf, was passiert, wenn Leute irgendwo in der Côte d'Azur oder Kroatien Urlaub machen und wiederkommen, weil man dafür viel zu viel Informationen haben muss, die eigentlich keiner hat. Und wenn man ganz genau hinguckt auf die Zahlen, also in Berlin würde man ja vielleicht auch sagen, okay, mit der Reiserückkehrerwelle nimmt es zu, aber vielleicht nimmt es danach auch wieder so ein bisschen ab. Es ist ja alles noch nicht so ganz klar. Und insofern finde ich eigentlich auch dieses etwas kurzatmige, nicht unbedingt schlecht, sondern halt auch Zeichen davon, dass man sozusagen beobachtet und reagiert. Mhm. Den großen Plan zu haben im Juli, der dann sowieso im September nicht mehr stimmt, ist auf der anderen Seite ja vielleicht auch nicht so befriedigend.
Obwohl das vielleicht auch ein Problem der Tonlagen ist, denn jedes Mal, wenn etwas Neues präsentiert wird, ist es ja immer der neue große Plan. Ja. Wir müssen jetzt dringend sofort an allen Flughäfen testen. Wenn man das so sagt, dann ist es natürlich eine totale Entwaffnung, wenn man 2 Wochen später sagt, 5 Tage später ist doch besser.
Ja, und das haben wir natürlich auch von Anfang an. Also das Bundesgesundheitsministerium hat, glaube ich, wenige Tage, bevor es Maßnahmen verschärft wurden, gesagt, es würden keine Maßnahmen verschärft, um dann die Maßnahmen in großer Dramatik zu verschärfen. Also ich glaube auch, man muss vielleicht mal so ein bisschen runterregulieren und sagen, es gibt so eine Normalität des permanenten Wechsels, wir müssen das ernst nehmen und gleichzeitig sind wir immer im Modus des Vorläufigen. Und da natürlich immer mit dem ganz großen Krisenmanager-Pathos zu kommen, das dürfte jetzt auch vorbei sein. Also
Ich finde ja interessant, wie sich auch die Tonlage da verändert hat und etwas ruppiger geworden ist zwischen denen, die da so gut und eng zusammenstanden. Selbst die ich sage jetzt mal, die nette Frau Schwesig, also die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, heute Morgen im Deutschlandfunk klang an die Adresse der Bundesregierung, ja, so.
Die Bundesregierung, vor allem auch die Bundeskanzlerin, war sehr skeptisch bei den Masken, auch Herr Spahn. Wir waren das vor Ort nicht. Und deswegen bitte ich darum, dass nicht immer so getan wird, jetzt, wo man sich nach 10 Wochen mal wieder mit den Ländern zusammenschaltet, als ob es an uns vor Ort liegt. Wir haben die niedrigsten Zahlen vor Ort und das haben wir deshalb, weil wir konsequent waren und weil sich die Bürger auch im Großen daran halten.
Das sagt Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, SPD. Ich weiß nicht, wie klingt das für Sie? Ist das jetzt schon so ein bisschen, hey, wir waren besser und die waren haben nicht gut mitgemacht? Oder ist
aber den Sound haben wir ja eigentlich von Anfang an gehabt, nicht? Also ja. Laschet, Söder etwa, also haben sich doch auch immer gegenseitig im Grunde profiliert darüber, dass sie es besser machen. Es ist auch, glaube ich, ein allgemeines Phänomen im föderalen System, dass die Länder, die untere Ebene immer ein bisschen unter Arroganz der oberen leidet. Und ich glaube auch, dass sich die Bundesregierung und die nachgeordneten Verwaltung immer glauben, sie könnten es besser als die Länder. Das gehört so ein bisschen dazu. Das ist natürlich oft auch ein Irrtum und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass das so geäußert wird und man sich da gegenseitig profiliert. Auch diese Profilierungssucht hat ja eine Funktion. Ich weiß, sie ist ja auch Teil, sie ist sozusagen Teil eines Verständigungsprozesses darum, was die beste Lösung ist, die halt ein bisschen auch politische Energie bedarf, um durchgesetzt werden zu können. Und da ist es doch auch immer ganz gut, wenn Länder, die vielleicht gerade ganz erfolgreich sind, auch immer ein bisschen auf sich aufmerksam machen, damit die anderen sehen, wie man es auch machen könnte.
Ausgerechnet auch, wenn es Mecklenburg-Vorpommern ist. Jetzt ist ja da, während wir hier sprechen ja auch eben die 17, also die 16 Länderchefs und Angela Merkel, haben da verschiedene Sachen auf dem Tisch. Durchgesickert ist schon, Privatfeiern sollen bei 25 Menschen begrenzt werden. Es ist auch in der Diskussion ein einheitliches Bußgeld von 50 Euro bei Verstößen von mindestens 50 Euro. Ist das denn wichtig für die Legitimität von Politik, dass wir solche Vereinheitlichungen haben, die also für das ganze Land gelten? Weil es gibt ja eben auch die Gegenstimmen, die da an dem Tisch sitzen, die sagen, nein, wir brauchen im Prinzip die Kompetenz vor Ort, je nach Lage das zu entscheiden.
Ich glaube, das ist halt die große Frage und wir haben gar keine abschließende Antwort auf die Frage. Der Witz am Föderalismus ist, dass er ab und zu mal vereinheitlichen muss und dann auch wieder sagen, Vielfalt zulassen muss und es eigentlich keine Passepartout-Lösung dafür gibt. Grundsätzlich hat es die Vielfalt immer so ein bisschen schwer. Die Leute fangen immer gleich an, über Wildwuchs und so weiter zu klagen, obwohl man doch sagen muss, dass die Problemlösungskapazität vielleicht auch höher ist als, sagen wir mal, in Frankreich, wo man im Grunde jeder kleine Kram vielleicht durch ein nationales Ministerium laufen muss. Insofern denke ich, dass die Funktion von einheitlichen Regelungen vor allem so ein bisschen Orientierung ist. Man verliert halt ein bisschen schnell den Überblick, wenn es zu viele Regelungen gibt. Aber das natürlich nicht die einzige Funktion ist, sondern man auch sagen kann, klar, ich meine in Sachsen, wenn es da kaum Corona-Fälle gibt, ist nicht ganz klar, warum es dieselben Standards haben sollte wie in anderen Ländern. Insofern bin ich da so ein bisschen leidenschaftslos. Ich glaube, wichtig ist, dass das Ganze in Bewegung bleibt. Und man dann auch, wenn man merkt, die Leute haben keinen Bock mehr, sozusagen zu viel Vielfalt zu ertragen, man dann auch mal wieder guckt, ob man es vereinheitlichen kann.
Das Verbot der Corona-Querdenker-Demonstration in Berlin am Wochenende. Thema mit Christoph Möllers, Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität Berlin. Herr Möllers, Sie haben im April gewarnt in einem Interview, dass wir in Corona-Zeiten das Demonstrationsrecht über Gebühr einschränken. Zitat, wir leben in einem quasi grundrechtsfreien Zustand. Das war Ihre Mahnung. Gilt diese Aussage? Gilt sie wieder?
Sie gilt natürlich in gewisser Weise erstmal immer. Man muss halt darauf achten, dass man sozusagen solche Entscheidungen nicht pauschaliert. Und gerade im März, April war es dann schon so, dass die Versammlungsbehörden teilweise gar nicht mehr Anträge beschieden haben, sondern gesagt haben, naja, steht in der Rechtsverordnung, man darf sie nicht versammeln, wir machen da gar keine spezifische Entscheidung. Und das geht natürlich nicht. Mhm. Trotzdem muss man auch in dem Fall nochmal schauen. Und ich denke, der Fall ist jetzt nochmal anders gelagert vielleicht.
Haben Sie dazu schon eine Meinung? Das müssen ja jetzt auch die Gerichte entscheiden. Es soll den Widerspruch geben, der Demo-Veranstalter, als ich vorhin schaute, war da noch nicht eingereicht, aber das liegt ja jetzt im Prinzip zur juristischen Entscheidung an. Wie würden Sie da sozusagen abwägen?
Naja, es gibt, glaube ich, zwei Dinge, die man einfach unterscheiden muss. Das ist die Frage der politischen Orientierung der Teilnehmer und die darf natürlich keine Rolle spielen, auch wenn das Rechtsradikale sind. Was man erstmal schauen müsste, dürfte das keine Rolle spielen. Aber eine Rolle kann natürlich spielen, ob es sozusagen Hygienekonzepte und eine Infektionsgefahr gibt. Mhm. Und da ist in der Tat natürlich so, das ist ein relativ starker Gesichtspunkt deswegen, weil das anders als vielleicht bei anderen Demo-Auflagen natürlich auch darum geht, Dritte zu schützen. Also in dem Augenblick, wo Leute sich infizieren die auch andere. Und da hat der Staat natürlich auch eine gewisse Verantwortung, auch für die Polizistinnen und Polizisten im Übrigen, darauf zu achten, dass das jetzt nicht ein Spreader-Event wird.
Dann schauen wir mal genau auf diesen Aspekt. Ausgelöst wurde das ja auch durch den Berliner Innensenator Andreas Geisel von der SPD, der eben ganz stark wahrscheinlich, oder so wurde es gehört, inhaltlich begründet hat, warum er ein Problem mit dieser Demonstration hat.
Es sind ja ganz klare narzisstische Organisationen, die dort aufrufen, bundesweit. Und deshalb, meine Damen und Herren, es geht am Wochenende eigentlich nicht darum, gegen Corona zu demonstrieren, sondern das ist eine Demonstration gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung geplant.
Das sagt also der Berliner Innensenator.
Ja.
Sie lachen.
Naja, ich weiß nicht, ob es eine Demonstration gegen die FDGO ist, aber man darf gegen die FDGO demonstrieren. Nicht? Insofern ist
die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
Ja, also insofern ist das kein zulässiges Argument. Und es gibt ein komisches Phänomen in der Politik, dass sie auf der einen Seite die Verantwortung leugnet. Also Geisel hat ja auch gesagt, es ist schön, dass es verboten wurde, aber es ist sein eigenes Verbot. Er ist dafür verantwortlich, er ist der Versammlungsbehörde vorgesetzt. Und andererseits schiebt er dann immer eine Begründung nach, die rechtswidrig ist. Mhm. Also doppelt falsch, ein bisschen unglücklich in einem Kontext, der doch sehr sensibel ist.
Mhm. Es lohnt sich ja auch wirklich mal zu schauen, wer versammelt sich denn da? Das ist ja einerseits so eine Blackbox, immer wieder groß gestellte Frage. Max Kuberl ist jetzt hier zu uns ins Studio gekommen, der sich nämlich genau dieser Frage heute annimmt mit Recherchen und hoffentlich idealerweise schon ein paar Antworten hat für uns. Wer kommt da zusammen?
Die Antwort ist, man weiß es nicht genau. Interessant ist tatsächlich, dass offenbar der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz da mehr weiß. Thomas Haldenwang wird heute Abend in einem Interview im ARD-Magazin Kontraste zu sehen sein. Und dort sagt er, Rechtsextremisten sei es nicht gelungen, die Hoheit über das Demonstrationsgeschehen bei diesen Hygiene- und Corona-Demos zu bekommen, obwohl sie es versucht hätten. Und das BFV, Bundesamt für Verfassungsschutz, sehe eine große Anzahl von Menschen, die den unterschiedlichsten Verschwörungstheorien anhängen. Aber das sei alles noch im Bereich dessen, was sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt. Mhm. Also Herr Haldenwang ist relativ entspannt offenbar, was diese ganzen Demos und ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeht.
Ja, ich meine, es ist ja auch, Herr Möllers, ich folge Ihnen da sehr und frage mich auch manchmal, warum das andere nicht tun, weil es ja eine relativ klare Sache ist. Also die politische Grundhaltung darf ja eigentlich so gut wie bis an bestimmte Grenzen nie Grund sein, eine Demonstration zu verbieten. Ja,
also die sind auch sehr, sehr, sehr eng im Versammlungsrecht. Also da muss man wirklich sagen, solange das friedlich ist, ist es fast nicht möglich. Und deswegen muss man sich einfach auf die Frage bekämpfen, können Leute, die an ein Virus nicht glauben, ein Konzept vorlegen, das sozusagen vor der Verbreitung des Virus schützt? Das scheint mir so ein bisschen das Problem hier zu sein. Aber auch das Einzige tatsächlich.
Und diese Sicherheitsfrage, die kommt ja dann Also klassischerweise würde man bei Demonstrationen sagen, Sicherheit bedeutet, wir haben Sorge, dass die Innenstadt kaputtgeschlagen wird oder dergleichen. Hier ist es ja wirklich eine Gesundheitssicherheitsfrage. Ne? Und das ist ja letztendlich das, worauf es beruht. Wobei ich mich frage an der Stelle, müsste man nicht sogar auch dieses Risiko eingehen, gerade vor dem Hintergrund, was ja der Vorwurf vieler Demonstrierenden ist, dass sie sagen, wir haben die Freiheit nicht mehr in diesem Land, dass man dann sagt, okay, in der Abwägung des Schadens, den wir anrichten können mit der Absage oder mit dem Verbot einer solchen Demo, gehen wir lieber das Gesundheitsrisiko ein, weil es der Demokratie am Ende nützt.
Naja, wie gesagt, ich glaube, das ist eine Frage, wessen Risiko man da eingeht. Und solange es nur um Selbstgefährdung gehen würde, würde man wahrscheinlich sagen, ja. Aber in dem Augenblick, wo es um Fremdgefährdung geht, kann man das vielleicht nicht mehr sagen. Und das ist halt das Verteufelte an solchen Epidemien, dass sie halt statistische Ereignisse sind, in denen jeder, der sich selbst gefährdet, eigentlich auch immer andere damit gefährdet. Und dann denke ich, dass es schon zulässig ist, dass die Versammlungsbehörde sagt, wenn ihr das nicht auf die Kette kriegt, dann lassen wir die Versammlung nicht zu.
Hm. Max Kuberl, bin noch mal ein bisschen interessiert an dem, was man weiß. Sie haben ja so schon die Verfassungsschutzquellen genannt. Gibt es dann irgendwie eigentlich schon mal den Versuch, irgendwie auch von wissenschaftlicher Seite oder so mal reinzugehen, zu sagen, wir untersuchen, wer da eigentlich rumläuft?
Ja, gibt es. Also ich habe zunächst tatsächlich, fand ich das so erstaunlich, was der Verfassungsschutz da von sich gegeben hat oder Herr Haldenwang heute Abend im Fernsehen äußert, dass ich die gefragt habe, worauf ihre Erkenntnisse beruhen. Leider keine Antwort bisher bekommen. Aber dann habe ich eben geguckt, okay, was sagen denn die Sozialwissenschaftler dazu? Und habe mich gefragt, ob es so etwas wie eine Mapping-Studie zu diesen Demo-Teilnehmern gibt. Die laufen ja jetzt schon seit ein paar Monaten. Irgendwie sowas wie eine qualitative Analyse der sozialen Milieus, wo die Leute herkommen, ihrer politischen Einstellung und so weiter. Und dann sagte mir Peter Ulrich, den ich erreicht habe, ein Protestforscher vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung, am Telefon das hier.
Was es definitiv nicht gibt, sind Befragungen der Teilnehmerinnen an solchen Protesten. Wir können das, was wir über die Einschätzung dieses Protestspektrums wissen, ausschließlich aus dem ableiten, wie es sich öffentlich präsentiert. Und da muss man, glaube ich, dieser Einschätzung des Verfassungsschutzes ziemlich stark widersprechen.
Genau, also er ist fest davon überzeugt, dass auch der Verfassungsschutz eine solche Teilnehmerbefragung nicht durchgeführt hat und hält die Analyse von Haldenwang daher für Quatsch.
Okay. Das ist interessant. Ich meine, das ist ein altes Problem, das jetzt auch teilweise schon im politischen Raum diskutiert wird, inwieweit das Bundesamt für Verfassungsschutz auch mal generell sich so ein bisschen wissenschaftlich öffnet und mal im Grunde nicht nur irgendwie halt nachrichtendienstliche Mittel einsetzt, sondern tatsächlich auch mal sich mit den Sozialwissenschaften stärker auseinandersetzt. Und da die Schnittstelle ist, glaube ich, noch so ein bisschen unterbesetzt.
Okay. Gibt es aber trotzdem irgendwie vielleicht bei aller Zurückhaltung jetzt Tendenzen? Also ich meine, ich neige da jetzt vielleicht auch mit dem etwas grobschlächtigen journalistischen Blickwinkel drauf. Man guckt dahin, man sieht bestimmte Leute und denkt so, okay, ich habe ein Bild.
Naja, ich würde denken, völlig unabhängig von der Frage, ob die Leute jetzt ein nationalsozialistisches oder rechtsextremes Weltbild haben, ist natürlich das Glauben an Verschwörungstheorien und das Leugnen von, sagen wir mal, doch einigermaßen evidenten Fakten immer ein politisches Problem. Nicht? Weil man sagen muss, also vor aller gemeinsamen Wertbindung müssen wir, glaube ich, erstmal die Welt gemeinsam wahrnehmen können, um irgendwas gemeinsam machen zu können. Und deswegen ist in dem Moment, in dem eine Gemeinschaft irgendwie diese Tatsachengrundlage nicht mehr so richtig teilt, hat sie ein Problem, das vielleicht sogar größer sein könnte als das des politischen Extremismus.
Wir sind hier heute ganz und gar auf Hegel eingestellt. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der Denker, der Philosoph, wurde heute vor 250 Jahren geboren. Der Mann, für den ein Begriff ganz zentral war, nämlich der der Freiheit. Und ein Begriff, der jetzt oft in den Mündern derjenigen ist, die in Sachen Corona vieles in Frage stellen. Wir sprachen gerade drüber. Hegel, der übrigens auch in Stuttgart geboren wurde, der Ort, der ja sowas wie der Nukleus der deutschen Corona-Skeptiker ist. Ich sage das alles vorweg, weil Jürgen Kaube, der FAZ-Herausgeber, der jetzt gerade eine Hegel-Biografie vorgelegt hat, bei uns auf diese Überlappung eingegangen ist im Deutschlandfunk Kultur.
Hegel hat Freiheit ganz eng zusammengebracht mit Vernunft. Und er war im Grunde genommen der Ansicht, dass die Welt, die jetzt anbricht um 1800, eine Welt des Wissens und der Wissenschaft sei. Und er hätte einfach nach guten Gründen gefragt. Und mir scheinen die nicht immer aus Stuttgart hervorzugehen, die guten Gründe für etwas. Also ich glaube, er wäre da sehr skeptisch gewesen. Man muss dazu sagen, Hegel selbst stirbt an einer Epidemie, der Cholera damals, und einer Epidemie, über die man damals wenig wusste, aber über die es damals dieselben Auseinandersetzungen gab.
Jürgen Kaube sagt das. An meiner Seite weiter der Rechtsphilosoph Christoph Möllers. Sie haben ja jetzt mehrfach geschmunzelt bei dieser Beschreibung. Einverstanden?
Ja.
Das ist ja interessant, dass in dieser Debatte, also über die wir gerade geführt haben, dieser Freiheitsbegriff so groß ist und immer wieder so nach vorne gestellt wird. Und wie der sich so mit der Vernunft verträgt, das ist schon ein spannendes Thema, oder?
Naja, es gibt, glaube ich, immer sozusagen so zwei Pole in den Freiheitstheorien im Modernen. Es gibt auf der einen Seite tatsächlich diesen Vernunftbezogenen, der ja irgendwie in Deutschland, also mit Kant und Hegel in Verbindung gebracht wird. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich immer auch den irgendwie eher Willensbedürfnisbezogenen, zu sagen, also ich mache, was ich will, heißt, ich folge meinen Bedürfnissen. Und wir handeln im Grunde immer so ein bisschen zwischen diesen beiden Konzepten. Ich meine, für Hegel, wenn ich das so sagen darf, mit Blick auf die Demonstration, wäre, glaube ich, auf der einen Seite auch klar gewesen, dass Freiheit nicht so viel mit individuellen Befindlichkeiten zu tun hat. Und dass Leute, die sagen, ich will aber oder ich schreie hier laut oder ich glaube das nicht, eigentlich keinen Respekt oder keine Achtung jetzt vor seinem Freiheitsbegriff bekommen würden. Auf der anderen Seite ist Hegel halt jemand, der Freiheit doch sehr stark institutionell und kollektiv denkt und auch sozusagen Dinge, die nicht unter den seinen engeren Vernunftbegriff fallen, dann immer wieder einbindet. Er hätte vielleicht auch gesagt, die Unvernunft der Demonstranten hilft uns dabei, unsere eigene Vernunft zu finden. Und der Widerspruch, den die Leute eingehen, indem sie sagen, wir demonstrieren gegen etwas, an das wir nicht glauben, oder wir legen ein Hygienekonzept vor gegen eine Krankheit, die es gar nicht gibt, der hilft uns selber auch wieder Fuß zu fassen in unserer eigenen Tatsachenbindung, in unserer eigenen Welt. Mhm. Insofern hätte Hegel auf der einen Seite vermutlich mit den Demos nichts anfangen können und jedenfalls nichts mit deren Freiheitskonzeption. Aber er hätte auf der anderen Seite gesagt, naja, vielleicht müssen wir die auch machen lassen, damit wir selber wieder Orientierung finden.
Es ist ja ganz interessant, es gab einen Auftritt von Florian Schröder, dem Kabarettisten, vor einiger Zeit bei einer Querdenker-Demo in Stuttgart, weil die irgendwie aufgrund einer Satire, die er gemacht hat, versehentlich dachten, er sei einer der Iren. Und der hat sie dann mit Hegel konfrontiert, genau in dieser Sache. Ja. Und hat an der Stelle vor allem, glaube ich, große Fragezeichen verursacht, weil es vielleicht auch nicht so ganz zugänglich war. ich weite das jetzt gerade mal. Hegel, für Sie auch als Rechtswissenschaftler, als Rechtsphilosoph, wie viel Hegel prägt Ihr Denken, Ihr Arbeiten?
Mein Denken prägt Hegel ziemlich stark. Also ich bin wirklich ein großer, ich liebe Hegel sehr. Ich finde gerade auch die Rechtsphilosophie einen überragenden Text, vielleicht wirklich den bedeutendsten rechtsphilosophischen Text, den ich kenne. Ich glaube auch, dass wir viel mit Hegel noch anfangen können. Ich denke, einerseits tatsächlich die Sache, Freiheit als etwas Institutionelles, Kollektives zu denken. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass wir alle uns vergemeinschaften, sondern dass unser Denken immer schon etwas ist, was ein gemeinschaftliches Produkt ist. Unsere Gedanken gehören nicht uns, sondern unsere Gedanken sind erstmal Produkt eines immer schon sozialen Vorgangs. Und damit müssen wir irgendwie umgehen. Das ist nicht ausgelotet. Und auf der anderen Seite finde ich auch interessant, dass Hegel auch jemand ist, der sehr stark so kulturelle und Naturphänomene zusammendenkt. Etwas, was, glaube ich, auch wiederkommt, was ihn im 19. Jahrhundert so ein bisschen ausrangiert aussehen ließ, als sozusagen die Naturwissenschaften sich verselbstständigt haben, was ihn jetzt vielleicht wieder aktueller machen
würde. Ja, haben Sie den Eindruck? Also ich hatte eher auch jetzt, als ich dann nochmal auch rund um diesen Geburtstag so das eine oder andere mir vorgenommen habe, auch im Spiegel der aktuellen Debatten, die wir gerade erleben, hatte ich so den Eindruck, dass dieses, was ja letztendlich, das soll jetzt nicht so esoterisch klingen, aber dieses Ganzheitliche, das Hegel da anlegt, dass das ja eigentlich gerade in den gesellschaftlichen, politischen Debatten, auch sozusagen in den philosophischen Debatten einen ganz schweren Stand hat, weil wir immer mehr dazu neigen, die Dinge aus sozusagen Identität und Teilbereichen heraus zu erklären.
Naja, Hegels Theorie des Ganzheitlichen ist natürlich eine mit unendlich viel Differenzierung. Nicht? Also ist erstmal schon der Theorie der Differenz, würde ich sagen. Und das, was dann sozusagen darin aufgehoben wird, ist das Ergebnis eines sehr mühseligen, sich immer wieder wandelnden Prozesses, der auch nicht wirklich greifbar ist in seiner Theorie. Aber ich glaube schon, dass er sozusagen so eine unglaubliche Art hat, teilweise Dinge nebeneinander zu stellen und miteinander zu vergleichen und miteinander zu konfrontieren aus unterschiedlichen Sphären, die uns hilft. Es gibt den schönen Spruch auf dem Gendarmenmarkt, ich weiß gar nicht, ob der apokryph ist oder nicht, wo es steht, ein Berliner Witz ist besser als eine schöne Landschaft. Hegel. Und ich finde allein schon einen Berliner Witz und eine Landschaft miteinander zu vergleichen, sehr hegelisch und auch irgendwie sehr hilfreich. Weil das Dinge sind, die auf einer Abstraktionsebene nur verglichen werden können, die einem dann auch manchmal die Augen öffnet.
Ich fand es interessant, dass er ja offenbar zu jedem Jahrestag der Französischen Revolution angestoßen hat. Und gleichzeitig ist er aber ja auch so jemand, der, es gibt ja so diesen Titel, mit dem er versehen wird, preußischer Staatsphilosoph. Ja, also auch irgendjemand, der gar nicht so den revolutionären Gestus da auch verkörpert hat, gleichzeitig aber natürlich, wenn wir Richtung Marx schauen, im Prinzip eine Grundlage geliefert hat. Wie würden Sie ihn da verorten?
Naja, das ist, glaube ich, genau wie mit der Corona-Demonstration, also die Terror der Französischen Revolution, der Extremismus des Sollens, den hat er natürlich erstmal abgelehnt, diesen Moralismus, dieses Subjektivistische, das war nichts für ihn. Und gleichzeitig war das aber ein Ferment des Fortschritts, nicht wahr? Also gleichzeitig ist mit diesen Irrtümern die Welt weitergekommen und hat sich sozusagen selbst weiterentwickelt in Richtung Freiheit. Und genau so ist es. Er selber würde sagen, die Revolution hat geirrt in vielem, aber gleichzeitig war sie notwendig und Ausdruck vom Fortschritt der Freiheit, vom Fortgang der Freiheit. Das scheint mir erstmal schlüssig zu sein und klar ist auch, dass für ihn das kein revolutionärer Gestus ist, wiewohl die Gegenthese, dass er jetzt so ein Konservativer war, auch so nicht stimmt.
Für immer hinter Gittern. Das ist die Nachricht aus Neuseeland. Der Christchurch-Attentäter, der Mann, der vor anderthalb Jahren zwei Moscheen angegriffen und dabei 51 Menschen ermordet hatte. Er ist verurteilt.
You will now stand. On each of the 51 charges of murder, charges 1 to 51.
In jedem Anklagepunkt wegen Mordes, 1 bis 51, verurteile ich Sie zu lebenslanger Haft. Diese Strafe ist ohne Bewährung.
Verurteilt zu lebenslanger Haft, ohne Bewährung, ohne die Chance, jemals wieder rauszukommen. Die höchste Strafe, die jemals in Neuseeland verhängt wurde. Christoph Möllers, weiter kann ein Rechtsstaat, der die Todesstrafe nicht hat, wobei man schon fragen könnte, ob ein Staat, der die Todesstrafe hat, überhaupt ein Rechtsstaat ist. Aber stellen wir es mal zurück, ein Rechtsstaat ohne Todesstrafe, weiter kann er nicht gehen. Aber angesichts der Tat hätte es eigentlich auch kein geringeres Strafmaß geben können, oder?
Ich bin immer so etwas sprachlos und hilflos. Ich denke immer, auf der einen Seite ist es klar, dass man darauf irgendwie reagieren muss und auch sehr, sehr massiv reagieren muss. Auf der anderen Seite kommt mir jede Reaktion auch immer sehr hilflos vor. Was macht man damit, dass 51 Leute umgebracht wurden? Man steckt jemanden lebenslang ins Gefängnis. Das ist irgendwie zu viel und zu wenig gleichzeitig. Bei uns ist es ja eigentlich verboten oder verstößt eigentlich immer noch gegen die Menschenwürde, Leute ohne Bewährung lebenslang ins Gefängnis zu setzen. Also eigentlich muss es immer Bewährung geben. Und der Gedanke dahinter, der einen ja so ein bisschen christlich anmutet, dass jeder eigentlich dann doch nochmal Gnade verdient und Vergebung verdient, der gefällt mir eigentlich auch gut. Insofern ist meine Befriedigung bei solchen Dingen immer so ein bisschen eingeschränkt. Ich glaube, Leute zu strafen ist generell immer ein Ausdruck von sozialer Hilflosigkeit.
Und ja, ich muss daran denken, an ein Gespräch, das ich mal mit Gerhard Strate geführt habe, einer der führenden Strafverteidiger in Deutschland, der der das ähnlich formulierte wie Sie, dass es eigentlich immer, immer genau dieser Ausdruck ist, etwas ganz Schreckliches irgendwie zivilisiert zu ahnden. Und damit ist es immer eigentlich auf einer schiefen Ebene. Ja. Was interessant ist und bemerkenswert, finde ich einmal mehr die Premierministerin Neuseelands, Jacinda Ardern, die nach dem Urteil sagte, sie hoffe, dass heute der letzte Tag sei, an dem wir Anlass haben, den Namen des dahinterstehenden Terroristen zu hören oder auszusprechen. Er verdiene völlige Stille auf Lebenszeit.
But today I hope is the last where we have any cause to hear or utter the name of the terrorist behind it. His deserves to be a lifetime of complete and utter silence.
Die Premierministerin von Neuseeland, Jacinda Ardern. Herr Möllers, das war ja auch vielfach diskutiert und wir kennen die Diskussion ja auch, leider Gottes mussten wir sie auch führen hier mit Blick auf Dinge, die in Deutschland passiert sind. Halle und natürlich, natürlich vorher die Ermordung von Herrn Lübcke. Wie verhindert man, dass die große Bühne ausgerechnet durch diese Prozesse entsteht für Hasstäter?
Ich meine, grundsätzlich finde ich die Äußerung auch etwas irritierend. Da trifft sich so ein bisschen das postmodern medientheoretisch aufmerksamkeitsökonomische mit dem geradezu archaischen. Ich meine, jeder Mensch hat einen Namen und eigentlich hat jeder Mensch auch irgendwie verdient, dass der Name da ist und nicht sozusagen verschwiegen wird, auch wenn er etwas ganz, ganz Schreckliches gemacht hat. Also
ich spüre jetzt schon in Ihrer zweiten Antwort so eine gewisse christliche
oder ja, vielleicht auch, aber ja. Grundsätzlich irritiert mich das, dass man sagt, also wir wollen den Namen nie mehr hören von irgendjemandem, auch wenn das ein Regierungschef gegenüber jemandem, ja, der ganz schlimme Sachen gemacht hat, aber der irgendwie auch ein Bürger trotzdem dieser Gemeinschaft bleibt. Sagt, es macht mich nicht froh, ich kann dir das nicht vorwerfen, aber es ist jetzt nichts, was jetzt in mir etwas anrührt, etwas Positives. Dass wir zu viel Aufmerksamkeit oder dass wir ein Problem mit Aufmerksamkeitsallokation haben, ist ja klar, nicht wahr? Das ist, aber das hat sozusagen wenig mit der Tat zu tun, glaube ich, erstmal, sondern viel damit, dass wir generell halt eine sehr kurz getaktete Nachrichteninfrastruktur haben und natürlich auch einen Wettbewerb darum, dass Leute im Grunde, dass Aufmerksamkeit generiert und dass natürlich Devianz immer mehr Aufmerksamkeit gerät als Normalität, falsche Aussagen eher als richtige, das ist ja alles altbekannt.
Aber ja, das ist vielleicht altbekannt, ja. Aber wir sehen ja da schon ein wahrscheinlich neueres Phänomen, dass diese Taten im Prinzip eigentlich schon das Ganze mitplanen. Also die Tat selbst, das Veröffentlichen dieser Tat, das Dokumentieren, den Prozess, der dann auch nochmal genau diese große öffentliche Bühne bietet. In dem Fall hat jetzt der Attentäter darauf verzichtet, ja, dass er nochmal ein Schlusswort richten kann. Aber grundsätzlich wäre das auch im Muster drin gewesen. Also insofern ist das natürlich schon ein Phänomen, bei dem ich denke, man muss sich zumindest Gedanken machen, wie können wir damit umgehen.
Ja, ich meine, man kann vielleicht bestimmte Sachen nicht denken, ob das Phänomen so, also nicht senden, ich meine, ob das Phänomen so neu ist, weiß ich nicht. Man sieht den Herostratos vielleicht, der hatte, ja, es gibt also Leute, die haben sagen, für Publicity immer schon irgendwelche seltsamen Dinge getan. Und ich glaube nur, dass wir da nicht so richtig eine Lösung finden, wenn wir dabei einsetzen, so eine Extremtat zu beobachten, sondern wir haben, glaube ich, müssen generell beobachten, wie wir Dinge beobachten und wie viel Aufmerksamkeit wir denen zu kommen lassen. Wenn jemand 50 Menschen umbringt, dass das dann extrem viel Aufmerksamkeit bekommt, das wird sich sowieso nicht verhindern lassen.
Naja, aber nehmen Sie den NSU. Ja. Alle kennen die Namen der drei Haupttäter. Bei den Namen der Opfer, gut, wenn man sich mal wieder damit befasst, hat man die wahrscheinlich irgendwann präsent, aber sie sind natürlich bei weitem nicht so präsent. Man könnte natürlich versuchen, in einem öffentlichen Diskurs sowas umzudrehen. Also, dass wir sagen, nein, die Täter bleiben namenlos, idealerweise, aber die Opfer kriegen Namen.
Ja, das kann man machen. Die Frage ist, was das hilft, nicht? Also ich glaube, es ist eine Sache, sich nochmal zu fragen, was eigentlich Opferschutz bedeutet, inwieweit der Strafprozess überhaupt auch ein Prozess ist, der für die Opfer da ist, für die Opfer da sein sollte. Das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir im Rechtsstaat eigentlich immer sehr viel Distanz, erstmal so einen Keil zwischen Täter und Opfer schieben, um dann im Grunde neutral und unparteiisch darüber zu urteilen. Vielleicht funktioniert das so nicht. Vielleicht müssen wir darüber neu nachdenken. Und das ist ja eine Diskussion, die wir seit 20, 30 Jahren im Strafprozess auch führen. Aber eine andere Frage ist dann nochmal, ob wir sagen, Anreize, die dadurch entstehen, dass Leute Aufmerksamkeit bedürfen, schaffen, die dann zu solchen Taten führen. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob jemand jetzt deswegen, weil er sagen, ganz viel Aufmerksamkeit kriegt, so etwas tut. Und wenn, dann ist das natürlich irgendwie ein therapeutisches Problem, wo man vielleicht auch nochmal ganz woanders nachschauen sollte. Also die Dinge hängen diffus miteinander zusammen, aber vielleicht lassen sie sich dann auch nicht so auflösen.
Christoph Möllers ist mein Gast, Professor an der Humboldt-Universität. Herr Möllers, kleine gedankliche Brücke zu unserem letzten Thema heute. Haben Sie ein Haustier?
Ja, wir haben eine Katze.
Ja, okay. Gut, wie heißt die?
Wir nennen sie, unsere Kinder nennen sie Lissy und wir nennen sie Mizi.
Okay, gut. Ich habe ein, zwei Fragen zum Thema Tier gleich.
Die einen sind dafür da, dass sie Fleischlieferanten sind, dass wir sie essen dürfen. Die anderen sind dann ja die besten Freunde des Menschen und so weiter. Aber das ist eben nichts, was sozusagen biologischen Fakten entspricht oder notwendigerweise so sein muss, wie es eben ist, sondern es sind kulturelle Konstruktionen.
Also der Soziologe Marcel Sebastian sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur und er hat uns das gesagt, weil wir ihn befragt haben vor der Sonderkonferenz der Agrarminister zum Tierwohl, die heute stattfindet. Ist schon interessant, ne? Kulturelle Konstruktion zum Essen oder zum Streicheln spricht aber eigentlich nichts dagegen, dass wir die wir essen, vorher anständig leben lassen, ne?
Ja, ich meine, kulturelle Konstruktion ist ja immer so ein bisschen das, was Soziologen sagen, wenn sie keine Erklärung haben, finde ich, ehrlich gesagt. Okay, ich würde auch immer denken, ist das ein Phänomen, das sich auf die Tierwelt geht? Wir behandeln ja auch Menschen sehr unterschiedlich, nicht wahr? Wir lassen Menschen irgendwie in menschenunwürdigen Bedingungen Hemden nähen und wir gehen mit anderen Menschen sehr liebevoll um. Also diese Art von Widerspruch, die ist, glaube ich, irgendwie ubiquitär und da kann man viel drüber sagen, da kann man viele moralische Argumente sagen und spricht natürlich sehr viel dafür, Tiere gut zu behandeln, aber da bin ich immer so ein bisschen anthropozentrisch gestimmt. Also
das haben Sie jetzt schön sozusagen begrifflich verklausuliert. Sie gehen also erstmal sozusagen vom Grundbedürfnis des Menschen aus.
Ja.
Das heißt, also ich hatte jetzt gerade, da würde jetzt die Vegetarier- und Veganer-Fraktion jubeln, wenn ich das sage. Er ist sozusagen im hegelischen Sinne der Weltfortschritt und Weltgeist irgendwann erfüllt, wenn wir keine Tiere mehr essen.
Naja, ich meine, wir sehen natürlich jetzt schon, dass wir irgendwie das Kreatürliche an Tieren, irgendwie glaube ich, dafür sind wir sensibler geworden und Kreaturen sind wir selbst auch und dann sehen wir uns vielleicht doch im Tier stärker wieder, als das früher war und natürlich auch durch viele andere Entwicklungen, durch die Evolutionstheorie ist auch klar, dass wir dieser Sonderstatus des Menschen in der biologischen Ordnung vielleicht nicht in der Form gerechtfertigt ist. Nicht? Also dieses Wir sind anders als alle anderen Wesen, das ist immer schwerer zu rechtfertigen und das hat natürlich sehr, sehr viele Folgen. Aber ich meine, Tiere essen auch Tiere. Nicht? Also insofern ist nicht so ganz klar, was da jetzt natürlich ist und was nicht. Ich glaube, da kommt man nicht so richtig weit.
Ja, das ist interessant. Das ist auf jeden Fall eine interessante Verkettung. Jetzt geht es bei den Agrarministern erstmal um sehr konkrete Fragen, inwieweit man da ein Label raufmacht, das eben deutlich macht, wie gut ein Tier eben gelebt hat, wie gut es behandelt wurde, bevor es dann auf irgendeinem Teller landet. Herr Möllers, man kann Sie ja hören, das ist natürlich eine super erste Quelle, man kann Sie aber auch lesen demnächst wieder. Sie haben ein neues Buch quasi fertig, das kommt wann raus?
Ende September, 25. September.
Und heißt?
Freiheitsgrade. Und es ist ein bisschen ein Buch über den Liberalismus, die Frage, was uns eigentlich der Liberalismus heute noch bedeutet, wie man den Liberalismus weiterentwickeln kann, ob man den Liberalismus tatsächlich binden muss an Individualismus oder an Kapitalismus oder ob es nicht auch andere Varianten von Liberalismus gibt, die
vorgedenkt. Ich ahne, Sie haben andere im Angebot?
Naja, es gibt schon auch große sozialliberale Traditionen, jetzt mal jenseits von Parteipolitik, einfach gedacht sozialliberale Traditionen, die so ein bisschen vielleicht untergebuttert wurden. Heute wird Liberalismus immer gleich mit Neoliberalismus gleichgesetzt und mit Kapitalismus gleichgesetzt. Und das ist nicht selbstverständlich, okay. So wie man auch Freiheit anders denken kann.
Klingt jetzt aber, also ich muss mir jetzt nicht vorstellen, dass dann Christian Lindner die Buchvorstellung macht, oder?
Wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Die FDP ist natürlich interessant, weil sie halt dieses Label irgendwie besetzt hat. Und es gibt ja, glaube ich, auch Liberale in der FDP. Aber der Witz ist, glaube ich, dass es Liberale überall gibt und Illiberale auch. Es gibt Rechts- und Linksliberale. Und ob man eine eigene Partei dafür braucht, ist nochmal eine zweite Frage.
Okay. Also ein Buch für alle. Christoph Möllers, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute im Deutschlandfunk Kultur.